OM Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM Kaffee.
Let's get ready to rumble!
OM Kaffee.
Und da sind wir live mit OM Kaffee 25, quasi das Viertelhundert ist voll. Hallo Olaf, grüß dich.
Hallo Markus.
Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe gerade eine SEO-Strategie-Audit-Vorstellung intensiv gehabt, weil auch ein recht erfahrener, anspruchsvoller Kunde. Das kitzelt mich ja auch immer so ein bisschen raus, weil ich kann mich ja mit so, du bist ja so der Basic-Typ, du magst es dich mit, zumindest wirkt das von außen so, dich mit immer wieder mit diesen Basics zu beschäftigen. Ich kann das nicht mehr und mich kitzeln dann mehr solche richtigen, wo ich so Menschen auf der anderen Seite habe, die so voll im Thema sind und so richtig nerdige, ungewöhnliche Fragen stellen. Das finde ich immer spannend und das fordert mich heraus irgendwie so. Das ist zwar auch anstrengend, aber das fordert mich heraus und das hatte ich gerade mal wieder. Also auf der einen Seite doch etwas kopfmäßig durch den Wind und auf der anderen Seite aber auch befriedigt.
Das ist schön, dass ich dich hier befriedigt sehe, dann muss ich diesen Teil nicht mehr übernehmen. Das macht unsere Beziehung viel einfacher. Ja. Nee, ist gut. Genau. Bevor wir abdriften und einfach mal so ein FSK 18 Warnung hier kriegen. Genau. Wir haben euch wieder Themen mitgebracht. Heute sind sogar 5 Stück, total verrückt. Und nur kleine Vorwarnung vorweg, ich weiß nicht, ob das Mikrofon das aufnimmt, aber direkt vor meinem Fenster wird gerade die Fußball-EM ausgetragen. also falls ihr wie
jubelt. Wer spielt denn?
Ich glaube, die Rabauken der Pablo-Picasso-Straße gegen die Rabauken der, keine Ahnung, wie die anderen Straßen hier so heißen.
Und die Jungs, jetzt wissen wir auch alle, wo Markus wohnt.
Ja, ist jetzt nicht so Geheimnis, aber ja, ist auf jeden Fall, hier geht es gerade um wirklich alles. Das wird auch lautstärkentechnisch ganz gut untermalt. So, 5 Themen haben wir für euch. Die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und für alle, die sich mit Podcasts nicht so auskennen, meine Frau fragte letztens auch so, du, ich habe da einen Podcast gehört und er hat immer gesagt, der Link ist in den Shownotes. Wo sind denn die Shownotes? Ich so, ja. Dann fiel mir auf, dass sie die wirklich nicht sehen konnte, weil wir haben Spotify im Auto drin, im Entertainment und da wird wirklich keine Beschreibung des Podcasts angezeigt. Also ich habe es ihr dann erklärt. Alles gut. Thema Nummer 1. Ich darf mal pitchen. Mhm. Ist nämlich was Neues rausgekommen, Screaming Frog Version 20. Wollen wir auch nur ganz kurz machen, denn in der Tiefe habe ich es noch nicht ausprobiert. Morgen ist Vatertag. Ich habe es mir für morgen vorgenommen, mich da richtig reinzuhängen. Was wirklich cool ist, sind diese Custom JavaScript Snippets. Ich finde den Begriff Snippets nicht so gut, weil das SEO-technisch schon ein bisschen verbaut ist für etwas. Aber gemeint ist eigentlich, man kann JavaScript-Code jetzt in einem Crawler selber ausführen. Heißt, vor allem bringt der Frog verschiedene Codes mit, zum Beispiel um ChatGPT anzusteuern. Das heißt, er crawlt eine Seite und dann kannst du zum Beispiel den kompletten Seitentext übergeben an ChatGPT und er textet dir direkt im Frog, ohne rauszugehen, eine Meta-Description oder kürzt deinen Titel ein oder was auch immer du daher so hinterlegst. Es scheint mir so, dass viele gute Snippets schon mit drin sind. Du kannst aber natürlich auch wirklich alles selber programmieren, was natürlich die wenigsten machen werden. Also interessantes Feature. Irgendwas mussten sie jetzt ja auch Richtung AI machen. Ich denke, viele sind da auch, waren mit Version 19 schon überfordert und verschiedenen Feinheiten. Und ja, ansonsten sind ein paar Kleinigkeiten dazugekommen. Die Mobile Usability wird jetzt analysiert. Aggregierte Ankertexte finde ich ein sinnvolles Feature.
Was ist, kannst du das erläutern, aggregierte Ankertexte?
Also ja, man kann sich eigentlich die Ankertexte von einzelnen internen Links angucken und die fasst er mir jetzt aber zusammen, weil das war sowieso immer viel zu viel und also hilfreich für die Analyse der internen Verlinkung.
Kann man damit Unklarheiten bei den internen Ankertexten, also dass mehrere gleiche Antext, also dass ein gleicher Antext auf Ankertext auf verschiedene URLs verlinkt. Kann man das da über den Weg jetzt besser rausfinden? Oder? Aber also wenn ich habe, ja. Ich habe ein Keyword SEO und habe und dieses Keyword wird verlinkt mal auf die Zielseite und mal auf die Zielseite. So, also das ist ja eine Inkonsistenz, ja, genau. Quasi. Kann man das damit jetzt besser rausfinden? Oder?
Spontan würde ich sagen, nein. Also dann muss man es doch wieder irgendwie exportieren und irgendwo anders weiterverarbeiten.
Mm, okay. Schade.
Ja. Das ist wirklich schade, ja. Ansonsten, es gibt jetzt eine lokale Lighthouse-Integration. Also du kannst Lighthouse einmal über die API abrufen, was unendlich langsam ist. Oder du kannst es eben einfach lokal bei dir starten, was viel schneller ist. Und fand ich auf den ersten Blick interessant, es gibt jetzt auch eine CO2-Berechnung. Also du kannst berechnen, wie unnachhaltig deine Website ist. Da hat mir der Dr. Thorsten Bayer an dieser Stelle lieb gegrüßt. Der hat einen Podcast, der heißt Web But Greener, wo es ihn nur um solche Themen geht. Hat aber schon gesagt, großer Käse, alles brauchst du nicht. Hauptsächlich ist es echt, was in Version 20 neu ist, sind diese Custom JavaScript Snippets. Coole Sache, werde ich morgen viel mit rumspielen, freue ich mich auch ein bisschen drauf. Und wie gesagt, vieles an Snippets kommt auch schon mit. Man muss eigentlich nur noch seinen API-Key einfügen und kann dann damit arbeiten. Auch das wird natürlich schon einige Leute herausfordern, sagen wir es ganz nett. Genau, das war nur der kurze Hinweis, wenn ihr da auch mit rumspielt. Lasst es mich gerne wissen oder uns. So, jetzt kommen wir eigentlich zu unserem normalen Plan. Wir haben ja immer eine Redaktionssitzung vorher und diese Screaming Frog-Ding, das haben wir noch so spontan reingeschoben. Ein Thema, was wir uns herausgesucht haben, ist OpenAI wird nachgesagt, dass sie in einigen wenigen Tagen eine eigene Suchmaschine starten. Eine Subdomain dafür gibt es schon. Und es wird wohl vermutet, dass das vor der Google I.O. am 14. Mai passieren wird. Also Montag wäre zum Beispiel ein guter Tag dafür.
9. Mai hieß es auch in einem Beitrag. Ne?
Ah, okay.
9. Mai. Warte mal. Also morgen quasi. Also morgen, wenn wir aufnehmen. Wir nehmen heute am 8. Mai auf und quasi morgen.
Also auf den Feiertag wird es mir gar nicht passen.
Vielleicht rufst du noch mal bei Sam Altman an und sagst, geht nicht, Sam.
Sam, it's not good for Germany, you know, like we have a was heißt Feiertag? Ja, genau. Mal gucken, ob Sam Lust hat auf solche Unterhaltungen. Ich fürchte nicht. Aber ich wollte das Thema gerne nehmen, um zwei Sachen anzureißen. Und zwar das, was ChatGPT davor hat, da behauptet oder sagt man, das wird wie Perplexity. Und wer Perplexity schon mal ausprobiert hat, Glückwunsch, spannendes Ding. Aber insgesamt glaube ich eigentlich, dass das kein guter Weg ist. Also das, was Perplexity da macht als Suchmaschine, auch wenn die Investoren das komplett anders sehen, ne? Also das Unternehmen hat ja gerade eine Milliardenbewertung bekommen, nachdem da nochmal 60 Millionen Dollar ungefähr reingepumpt wurden, kann man machen. Ich habe nochmal eben nachgeguckt. Mission Statement ist so irgendwie, Perplexity is an alternative to traditional search engines, where you can directly post your questions and receive
concise. Ja. Vielleicht kannst du erläutern doch am besten mal, für die Perplexity nicht können, einmal kurz umreißen, was da passiert.
Ja, genau. Also im Prinzip greifen die auf ein paar Quellen zurück. Also ich habe zum Beispiel eine Suchanfrage gestellt, welche Synthesizer kosten unter 500 Euro? Und jetzt geht Perplexity hin und findet ein paar Seiten von in der Regel autoritären Quellen. Für Musiker in diesem Fall bekannt wären das Amazona und Bonedo, die einfach darüber zu diesem Thema Artikel geschrieben haben. Und dann geht Perplexity hin und fasst die Inhalte dieser wenigen Seiten, es waren 5 oder 6, fasst es quasi zusammen und liefert mir so eine übliche textgenerierte Antwort. Und an sich würde man ja sagen, ist das ganz sinnvoll? In diesem konkreten Fall, und vielleicht wollt ihr das mal selber ausprobieren, ne, perplexity.ai, um euch das Ganze anzugucken. Ich fand das Ergebnis relativ sinnlos. Und zwar, wenn man sich das Ganze angucken würde, ich sehe ja oben, welche Quellen Perplexity herangezogen hat. Und da haben sie sich zum Beispiel einen Artikel herangezogen, der heißt einfach 55 Synthesizer unter 500 Euro von Amazona.de. Amazona.de ist so eine Art Fachportal dafür. Das heißt, da kriege ich eine relativ umfangreiche Liste von Geräten. In der Perplexity-Antwort werden mir allerdings nur 5 Geräte genannt. Und das waren eigentlich auch noch so, muss ich sagen, überwiegend die unsinnigsten, die man auswählen könnte oder die nur für eine ganz geringe Anzahl von Kunden, auch von Käufern potenziell interessant ist. Das heißt, ne, erstmal, man sucht sich eigentlich wenige Quellen aus und die fasst man dann auch noch in einer Art und Weise zusammen, die jetzt nicht immer zielführend sind. Und da glaube ich einfach nicht, dass das ein sinnvoller Weg ist. Zumindest nicht so, wie es im Moment funktioniert. Copilot ist ja auch relativ ähnlich, holt sich Seiten aus dem Bing-Index und fasst sie dann für mich brav zusammen. Und da hatte ich letztens so eine Suchanfrage, die hieß Food Truck Festivals in NRW. Und auch da holt sich das System dann ja einfach Seiten aus dem Netz und fasst die dann für mich brav zusammen. Und da habe ich aber gesehen, in der Suche, in dem zusammengefassten Ergebnis waren nicht nur Seiten aus NRW, sondern zum Beispiel auch aus Berlin und anderen Bundesländern. Weil man auch einfach hier merkt, dass das System holt sich halt Seiten, die so ungefähr darauf passen, aber überprüfen können sie das natürlich nicht. Und wenn ich die gleiche Anfrage in eine klassische Suchmaschine reinstecken würde, dann würde ich als Mensch einfach bestimmte Suchergebnisse automatisiert rausfiltern, oder ich gehe auf die Seite und filter mir das dann raus, ne? Oder auch wenn ich sehen würde, zum Beispiel dieser Amazona-Artikel, der taucht in den Suchergebnissen auf, da weiß ich einfach, den würde ich immer anklicken, weil das ist der beste Artikel, den es dafür einfach gibt. Das System, ob es jetzt Perplexity heißt oder Copilot, weiß aber nicht, was davon jetzt so der für mich beste Artikel ist. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auf einem Weg sind, der sicherlich bei einigen Suchanfragen gute Ergebnisse erzeugen kann. Bei anderen wird es aber auch einfach nur unsinnige oder auch unvollständige Seiten erzeugen. Und ich persönlich glaube auch, dass eine Suchmaschine, die einfach nicht immer gut funktioniert, am Ende des Tages sich nicht durchsetzen wird gegen etwas Gelerntes wie Google, was wir jetzt einfach auch in 20 Jahren gelernt haben, dass das halt eine Suchmaschine ist. So, das war jetzt ein langer Einstieg ins Thema. Was hältst du von Perplexity und überhaupt von dem, was OpenAI da offensichtlich vorhat?
Also erstmal, Perplexity finde ich super, weil wenn du nach den besten SEO-Agenturen in Deutschland suchst, steht Aufgesang auch mit dabei.
Das ist gut.
Aber nur, weil ich selber einen Beitrag daraufhin optimiert habe und der auch herangezogen wird.
Da hat ja alles funktioniert. Ja.
Die Methodik, die dahinter steht, ist ja Retrieval Augmented Generation, nennt sich das kurz RAG. Also du ergänzt ein LLM mit Informationen aus einem Retrieval-System, woran sich dann in den meisten Fällen am Ranking orientiert wird, dieses Retrieval-Systems, und dann eben die top-rankenden Dokumente mit einbezogen werden und dann das LLM eigentlich das Ding noch zusammenfasst in dem Fall. Man kann das auch anders verarbeiten, könnte das auch anders verarbeiten. Aber hinter diesem RAG-Prinzip steckt ja dieses Halluzinationsproblem der LLMs damit zumindest gemindert werden soll, indem auf vermeintliche Fakten zugegriffen wird. Da kann man dann auch noch Knowledge Graphen oder Shopping Graphen oder so hinzufügen, um noch weniger Halluzinationen oder noch mehr Facts, vermeintliche Facts, wirkliche Facts da drin zu haben. Das ist gerade schon der heiße Scheiß, der überall diskutiert wird, muss man sagen. Deswegen nutzt wahrscheinlich auch OpenAI oder will da auch OpenAI draufsetzen. Man kann natürlich überlegen, ob man ich beschäftige mich ja gerade ziemlich viel damit, mit dem ganzen Thema, wie kann ich LLMs beeinflussen etc. Und wenn wir uns in dieser RAG-Welt bewegen, in dieser Retrieval Augmented Generation-Welt, dann gibt es da zwei Ansätze. Einmal, man orientiert sich als zusätzliche an den zusätzlichen autoritären Dokumenten oder Quellen anhand des Rankings oder anhand einer Art EEAT-Prinzip, was natürlich auch irgendwie im Ranking mit in den reinfinden kann. Aber wenn man sich mal die unterschiedlichen Systeme aktuell am Markt anguckt, ist es tatsächlich nicht immer so, dass die top-rankenden Dokumente auch die Quellen sind. Ne? Das haben auch diverse Studien jetzt irgendwie gezeigt. Mhm. Bei der SGI zum Beispiel, die gibt es zur SGI, gibt es ja verschiedene Studien, da wurde gesagt, dass 50%, glaube ich, der Dokumente gar nicht in den ersten 10 Suchtreffern zu finden sind, die als Quellen herangezogen werden. Ja, und genau. Da muss halt was anderes hinterher genutzt werden, ein irgendein anderes, kein Ranking, klassisches Ranking-System, wonach diese Dokumente ausgewählt werden, sondern irgendwas anderes, einfach nur ein EAT-System oder du hast halt ein gewisses Vorgehen, wie du halt Autorität bemisst und das es hängt halt nicht nur mit dem Ranking zusammen, keine Ahnung, also es ist so in die Richtung und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ich habe da eigentlich gar nicht so eine klare Negativmeinung dazu, weil in Bezug auf Recherche, also ich sag mal journalistische Recherche, also Journalisten machen, arbeiten ja oft auch so, dass sie einfach googeln, sich die ersten Treffer ansehen, sich da die Informationen zusammensuchen und dann auch nur alles zusammenfassen und kuratieren. Also so, aber ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber nein, gefühlt arbeiten so viele Redakteure und das vereinfacht natürlich die Arbeit, ne?
Das tut es ja. Ob es das Ergebnis besser macht, das wird also nochmal für viele Sachen und vor allem für, finde ich, eher, ich sag mal, allgemeine Fragen, ne? Irgendwie, wer wohnt am Nordpol, der Pinguin oder der Eisbär, weißt du, solche allgemeinen Fragen, werden dir alle auch ein gutes Ergebnis liefern. Aber trotzdem haben wir ja eigentlich ein System, finde ich, in den letzten Jahren entwickelt, wo wir ein ganz klares The Winner Takes It All haben. Also am Ende des Tages hat die Suchmaschine gewonnen, die einfach im Schnitt die besten Suchergebnisse liefert. Und da, glaube ich, werden einfach viele von solchen Perplexity oder OpenAI Search oder was auch immer, werden sie vielleicht enttäuscht sein, weil es eben wirklich, finde ich, immer noch relativ viele Suchanfragen gibt, die nicht gut sind, Suchergebnisse gibt, die nicht gut sind und die einfach auch systembedingt nicht gut sind. Also man kann sie am Ende des Tages nicht besser machen, weil der Vorteil von Google ist ja wirklich, Google liefert auch oft Mist, aber das sind einzelne Seiten, die ich entweder als Mensch schon aussortiere oder dann auf der Seite, auf der ich dann bin, irgendwie damit klarkomme. Aber Perplexity und OpenAI generieren mir ja einfach eine Antwort und diese eine Antwort, die es gibt, die kann einfach nicht immer richtig sein.
Apropos, übrigens Blue Fusion ist auch dabei bei Perplexity, bei der Frage.
Ihr seid das ist auch schön. Genannt.
Aber das liegt auch daran, weil ich euch natürlich in der Liste mit aufgenommen habe, die ich optimiert habe. Die bezieht sich nämlich, aber ich habe gerade gleich schon einen Fehler gefunden. Bei Aufgesang steht, Aufgesang ist eine renommierte SEO-Agentur mit Sitz in Nürnberg. Ich weiß nicht, wo die KI das her hat, aber
das ist gut, ne? Aber ich finde so, in dem Augenblick, wo ich und Perplexity gucke ich mir jetzt seit ein paar Monaten schon an, bin übrigens damals von Lily Ray da drauf gestoßen worden und deswegen liebe Grüße nochmal hier, ich hoffe oder ich nehme an, sie hört uns nicht zu,
das ist auch, ich auch nicht
eine gewisse Sprachbarriere. Ich frage mich trotzdem eigentlich, also selbst wenn ich jetzt glaube, dass dieses Prinzip, was diese neuen Suchmaschinen da nutzen, dass sich das nicht unbedingt durchsetzen wird oder noch Jahre von einer Funktionalität her entfernt ist, frage ich mich einfach, ob wir SEOs uns nicht eigentlich insgesamt mehr Konkurrenz unter den Suchmaschinen wünschen, weil wo ich eigentlich herkomme, also ich habe ungefähr 2000 angefangen, mich mit SEO zu beschäftigen und da gab es so ein großes Universum an Suchmaschinen. Ne? Ich habe eben noch mal nachgeguckt, Lycos natürlich, Alta Vista. Bei Alta Vista war ich übrigens mal für ein Vorstellungsgespräch damals. Mega, mega. Oder All the Web gab es mal oder Tioma und Hotbot. Es gab ja mal einen richtig viel Konkurrenz, wenn wir es mal so nennen wollen. Und heute haben wir eigentlich eher eine Monokultur. Ne? The winner takes it all und das ist halt Google geworden. Und ich frage mich eigentlich, was für uns SEOs eigentlich gut wäre. Also wäre es gut, wenn wir mehr Konkurrenz haben. Und pro wäre natürlich erstmal zu denken, ja, wir sind, wenn wir es auf, im Moment hängen wir alle von einer Suchmaschine auf Gedeih und von der ab. Und wenn jetzt das große Core-Update kommt und ihr meint, ihr seid alle Mist heute, dann geht der Traffic in den Keller. Con ist natürlich, es wird ein komplexeres Spiel werden, weil wir eben nicht mehr so wie jetzt zum Beispiel in Systrix gucken wir uns an, der basiert eigentlich nur auf Google Rankings. Angenommen, wir hätten jetzt wieder 10 Suchmaschinen, müsste man sich ja auch fragen, wie gehen wir denn dann damit um? Ich habe mit Johannes Beuys von Systrix übrigens mal drüber gesprochen und er sagte auch so, ja, das würde ja unser alleine wenn man Bing dazu nehmen würde, würde es den Crawling-Aufwand ja locker mal verdoppeln. Und das wäre eigentlich schwer zu handeln. Ne? Also, was ist deine Meinung? Hättest du gerne mehr Konkurrenz?
Also, wir haben in den USA, ist Bing ja gar nicht so klein wie weltweit. Also, meine ich, die haben zweistelligen Marktanteil, meine ich, in den USA.
Ja, ich glaube schon.
Also dieser 90% Marktanteil ist weltweit, aber in den USA hatte Google, glaube ich, nur was in den 70ern, glaube ich, Marktanteil, in den 70er-Prozent Bereichen. Und in China gibt's Baidu und nichts anderes, und in Russland gibt's Yandex und nur 30% Google, glaube ich. Also so ein bisschen, ein paar Märkte gibt's ja, aber du hast schon recht. Also, weiß ich nicht. Ob ich mich jetzt mit den Feinheiten jedes einzelnen Suchsystems individuell auseinandersetzen möchte. Ich finde es eigentlich so ganz gut, glaube ich, wie es ist. Ich habe gerade wahnsinnig Spaß dran, mich mit KI, generativer KI und den Ausgaben zu beschäftigen. Da sehe ich eher die größte Konkurrenz für Google. Und das macht mir schon Spaß, aber man muss sich halt auch ganz viel wieder neu erschließen. Es ist wieder so ein Pionierarbeit, ne? Da gibt's halt nicht. Man muss, und über Google Rankings kann man ja viel lesen. Man kann zwar auch vieles davon ist auch nicht gerade ernst zu nehmen, aber eigentlich sind die grundlegenden Dinge haben sich ja nicht verändert, ne? Also in der Suchmaschinenoptimierung in den letzten 10, 15 Jahren irgendwie. Deswegen, sich jetzt wieder mit einem neuen Suchsystem zu beschäftigen. Ich beschäftige mich lieber dann mit so Themen wie KI oder so, die mal ganz anders funktionieren als so eine Suchmaschine. Und das ist, das finde ich spannender jetzt gerade, aber das kann man, heißt dann auch nicht mehr SEO, sondern es hat auch einen anderen Namen verdient eigentlich. Aber ich finde im Bereich Suchmaschinenoptimierung reicht mir das eigentlich.
Okay.
Ja, für die Tool-Anbieter ist es halt, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, was macht so ein amerikanischer Tool-Anbieter, wenn, sagen wir mal, Bing da 20% Marktanteil hat und ja doch dann eine relevante Größe hat. Was machen die? Gibt es da amerikanische Tool-Anbieter, die Bing mit auf dem Schirm haben? Oder gibt es überhaupt ein SEO-Tool, was Bing auf dem Schirm hat?
Weiß ich wirklich nicht. Also da sind wir hier einfach viel zu verwöhnt oder viel zu fett geworden, weil es gibt halt nur den einen und ja. Und ich finde, die andere Frage ist natürlich auch operativ gesehen. Angenommen, wir hätten jetzt 10 Suchmaschinen hierzulande. Man würde ja nicht 10 komplett verschiedene Optimierungsstrategien fahren. Also du hättest ja nicht 10 verschiedene Websites. Das hat man in den USA ja auch nicht, sondern man wählt halt so die Prinzipien, die dann so im Allgemeinen funktionieren. Und vielleicht guckt man sich aber noch so ein paar Verticals an, also ähnlich so wie es Google Maps gibt, gibt es ja auch Bing Maps und dass man das alles bedient oder die Bing Webmaster Tools, finde ich persönlich eigentlich auch immer ein ganz gutes Ding, um sich es mal anzugucken. Nutze ich aber auch noch viel zu wenig, muss ich zugeben. Ja. Wollen wir zum dritten Thema rutschen?
Ja.
Ja. Willst du pitchen oder ich?
Sie kommen alle von dir, ne?
Ja, also, ist blöd, ne?
Das ist nicht blöd. Für mich ist das gerade ganz bequem. Mach nur.
Okay, ja, dann mache ich trotzdem kurz. Also es gab große Aufregung, glaube ich, unter den SEOs oder unter einem Teil der SEOs. Es gibt ja die Firma StatCounter und die veröffentlicht unter anderem die Marktanteile von Suchmaschinen. Und da sah es doch in Daten, die sie veröffentlicht haben, kurz so aus, als wäre jetzt im April Googles Marktanteil auf einmal signifikant nach unten gegangen und Bing und Yahoo in gleichem Maße nach oben. Und da habe ich ein paar Meldungen drüber gelesen, wo ich auch so dachte, ist ja komisch, also warum gerade jetzt, ne? Also was war im April los, dass das hätte passieren können? Und interessanterweise stellte sich ein paar Tage später auch heraus, es war irgendwie nur ein Glitch und man hat das Ganze, mittlerweile sind diese signifikanten
Glitch, Marktanteils. Kannst du mal Glitch erläutern?
Glitch ist aber nur ein technischer Fehler, sorry.
Okay.
Und es war einfach nur irgendwie ein Datenfehler und hat man jetzt wieder gerade gebügelt und der Marktanteil passt wieder. Ich fand es trotzdem spannend, wie viele Leute da aufgesprungen sind. Und natürlich auch da sind mir ein paar Posts auf LinkedIn aufgefallen. Malte Landwehr zum Beispiel, der dann auch erstmal erklärt hat, ja, wo kommen die Daten eigentlich her? Und das muss man ja, oder gucken sich viele, glaube ich, einfach nicht an. Ne? Das Startcounter ist halt, es gibt ungefähr 1,5 Millionen Websites, die haben so einen Code eingebaut, also ähnlich wie Google Analytics. Und mit Startcounter, dann track ich halt meinen Traffic. Und basierend auf dem, was sie dann da sehen, angeblich 5 Milliarden Seitenabrufe pro Monat und gucken sich die Referrer an und so, dann können sie natürlich theoretisch gesehen Daten hochrechnen und gucken, wie sind wirklich jetzt die Marktanteile. Hilft natürlich nichts, wenn die Aufbereitung der Daten gerade Grütze ist. Und ich finde, das Ganze hat auch noch ein sehr blödes Prinzip, was ich auch erst angenommen hätte, dass das passiert ist, nämlich Startcounter ist ja, ich sag mal, eher auf kleineren Websites integriert. Ist auch eine kostenlose Lösung und ich glaube jetzt nicht, dass irgendeine der großen Websites Startcounter drin hat. Wenn wir jetzt an den Punkt kommen, dass Google durch ganz bestimmte Maßnahmen, und die gab es ja durchaus im März und April, vielleicht viele kleinere Websites abstraft oder abwertet, werden wir natürlich dahin kommen, dass Startcounter auf einmal weniger Google-Traffic sieht, obwohl er natürlich für die breite Masse ungefähr konstant geblieben ist. Also das einfach nur als Hintergrund dazu, auch solche Daten bitte immer hinreichend kritisch zu sehen. Analog sehe ich übrigens auch SimilarWeb, die ja auch einfach nur auf einem relativ kleinen Sample beruhen und das Ganze dann hochrechnen. Ja, wie fandst du das mit Startcounter, Olaf?
Ich kann da ganz schön die Brücke schlagen. Nehmen wir doch mal an, einfach hypothetisch, dass Startcounter da einen wahnsinnig guten PR-Stunt gemacht hat. Einfach mal Linkbait for the hell oder allgemein PR-Stunt. Ich wollte gerade mal gucken, wie viele Links die in der Zeit dazu gewonnen haben, weil sie wurden ja auch exzessiv verlinkt. Das ist ein Aspekt, ne? Also ich habe nämlich vor ein paar Tagen oder letzte Woche auch bei LinkedIn einen Post geschrieben zu den Google-Updates wieder mal. Google-Updates, Googles most effective PR-Tool for Agenda-Setting.
Ja.
Gerade die SEO-Branche ist so sensationsgeil, da fällt mir immer wieder auf, dass, ich weiß nicht, ob das in anderen Branchen auch so ist, aber da verbreiten sich solche News halt rasend viral schnell, weil jeder von einer Sensation zur nächsten springt, egal ob das ein Google-Update ist und Reddit ist, Google geht gegen KI-Content vor, yeah, Reddit gibt's ja gar nicht, warum rankt überall Reddit, oh, Google hat Marktanteile verloren, dann gibt's auch wieder Leute, die da aufschreien und also ich habe das Gefühl, die SEO-Branche ist in den letzten Jahren ein riesen aufgescheuchter Hühnerhaufen, der bei jeder Sensation rumgackert und losschreit, eben ohne sich eventuell mal ruhig entspannt erstmal durchzuatmen, ein paar Tage abzuwarten, sich mal zu überlegen, wo kommen die Daten her, kann das denn sein, was passiert da bei Google, hat vielleicht Google gar kein Update gemacht, sondern nur ein PR-Stunt gefahren und alles solche Überlegungen kurz einmal durchatmet und nicht jeder Sensation gleich hinterher gackert. Das ist mein Rant dazu. Hm. Und das passt für mich bei dem Thema auch. Und da erstmal alle losschreien und dann am nächsten Tag zur nächsten Sensation wetzen und dann das Geile ist ja, dann teilen alle sowas, ne? Und denken, sie hätten die brandneue News, obwohl schon 15.000 andere dasselbe geteilt haben, weißt du? Und du denkst irgendwann so, ja, jetzt ist auch mal gut jetzt. Jetzt weiß es auch jeder.
Ja.
Und so, das ist halt, es ist halt so verrückt. Also ich finde, ich hab selten so eine Branche erlebt, die so sensationslüstern ist wie die SEO-Branche.
Okay.
Das ist meine ja. Meinung dazu.
Also finde ich spannend. Also ich schnupper ja im Moment in eine andere Branche rein, wo ich gerade was Neues versuche aufzubauen, und habe ich so festgestellt, dass die wirklich komplett anders funktionieren. Und im Moment finde ich das sehr, sehr angenehm, da zu agieren, ohne jetzt zu sagen, um was konkret es geht, aber
Ich weiß es.
Du weißt es, genau. Nee, da war ich letztens auf einer Fachmesse, und es war so schön, alle waren so total zugewandt und hatten richtig Bock, sich mit mir zu beschäftigen und so. Und
das kennst du in der SEO-Branche gar nicht mehr.
Das kenne ich in der SEO-Branche anders. Also auf einer Messe muss ich sagen, ich erlebe auch viele andere schlimme Messen, wo Leute hinterm Stand stehen und überhaupt keinen Bock auf dich haben. Oder gerade so B2B-Fachmessen, wo ich manchmal auch bin. Hast du da Leute stehen, die haben einfach überhaupt keinen Bock, da zu stehen. Und hier muss ich jetzt sagen, war es komplett anders. Also ich freue mich auch auf ein Leben außerhalb der SEO-Bubble. Manchmal, das ist ganz, ganz erfrischend. Ja.
Es ist so, aber was sagst du dazu? Also ich würde das Thema gerne nochmal kurz in dem Kontext auch aufgreifen. Also es ist ja, ich habe mal durchgezählt im Zuge dieses Posts, den ich gerade erwähnt habe. Es gab seit 2021 jedes Jahr exakt 10 Google-Updates, die offiziell verkündet wurden. Exakt 10.
Ja.
Haben die so einen Plan? Vielleicht ist es auch der PR-Kalender von Google, ich weiß es nicht. Es sind exakt jedes Jahr 10 auf, geh mal, wenn du das Status-Dashboard, das Update-Dashboard mal durchgehst und zählst, dann hast du 2021 10 Updates, 22 10 Updates und 23 10 Updates, meine ich.
Ja, ich glaube, es ist eher so ein also wahrscheinlich gibt es schon irgendwie einen Plan dafür, dass man, also das mit den Core-Updates ist ja auch so, da werden ja auch verschiedene kleinere Sachen drin gebündelt, und das ist einfach quer durch den Jahreskalender einfach ganz bestimmte Fokuspunkte gibt, wo man das dann macht, oder auch damit bestimmte Teams eine Deadline haben. Also da glaube ich jetzt eher dran, hey, wir machen mal wieder irgendein Update, um die SEOs hochzuscheuchen.
Aber überleg mal, wie Google hier eine komplette Branche in der Berichterstattung steuert. Seit Jahren. Also vergeht kein Monat, wo nicht Google irgendwas verkündet, was durch die Gazetten geht. Also ohne diese Google-Ankündigung und ohne diese Updates wüssten, glaube ich, ganz viele gar nicht mehr, was sie publizieren sollten.
Ja, aber ich finde, die Updates wird eigentlich zum Glück relativ wenig geschrieben mittlerweile, außer dass sie jetzt gerade anfangen, jetzt gerade enden oder zwischendurch immer noch nicht vollendet sind.
Ich kann dir 3-4 SEO-Influencer nennen, die dazu jeden Tag was schreiben.
Nee, also da stimme ich dazu. die kenne ich auch, ja. Aber gleichwohl ist es ja nicht mehr so wie früher bei den ganz großen Updates, wo man jetzt sagen konnte, so jetzt ändert sich etwas grundlegend, sondern es ist halt wirklich nur die 12. Iteration von irgendetwas, und jetzt, ja, also das glaube ich nicht so, aber ist vielleicht eine hervorragende Überleitung zum vierten Thema, den sogenannten Code Yellow. Sehr spannender Artikel. Ich würde euch wirklich empfehlen, den zu lesen. Also falls ihr ihn noch nicht gelesen habt, Thema Nummer 4 ist ein Artikel von Edward Citron oder Citron, also geschrieben wie die Zitrone ohne E. The Man Who Killed Google. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also insgesamt geht es halt um so eine Gruppe von Menschen innerhalb von Google, die dafür gesorgt haben oder denen zugetragen wurde, dass man mit Google Ads zu wenig Geld verdient, weil die organischen Ergebnisse zu gut sind. Und in der Folge wäre man dann hingegangen und hätte halt die organischen Rankings so weit verschlechtert, dass man mit Werbung wieder Geld verdienen kann. Und was ich interessant an diesem Beitrag finde, ist, dass er halt nicht einfach nur Gerüchteküche ist, wie es ja eigentlich ständig passiert, sondern dass schon offensichtlich auch gerichtlich festgestellte Dokumente da drin sind, die, glaube ich, auch jetzt nicht fabriziert wurden, sondern die offensichtlich wirklich so geschrieben wurden. Zwischen ranghohen Google-Mitarbeitern, die das offensichtlich zu einer Aufgabe gemacht haben. Also da ist sehr, sehr viel Kommunikation in diesem Artikel. Deswegen, allein wenn ich den zusammenfassen würde, würden wir heute Abend hier noch sitzen, was definitiv nicht unser Ziel ist. auch hier, also hier weiß ich es wirklich nicht, weil nochmal, ich halte es nicht einfach nur für ein blödes Gerücht, was sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern es gibt halt in Anführungsstrichen Beweise. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube das eigentlich ehrlich gesagt nicht, weil dieses, jetzt bin ich auch mit, dass Google nichts evil macht, bin ich auch groß geworden im SEO. Und das wäre evil. Also es wäre evil, einfach die Suchergebnisse schlechter zu machen. Das wäre auch überhaupt nicht im langfristigen Sinn von Google, das zu tun. Was ist deine Meinung?
Ich glaube erstmal an den Punkt glaube ich auch nicht, weil Google, die Suche ist Googles wichtigstes Produkt immer noch, wo sie am Abstand am meisten Geld verdienen. Ich mache doch nicht bewusst ein Produkt schlechter, weil Google geht es immer darum, die Nutzererfahrung in der Suche zu verbessern oder zumindest hochzuhalten. Also die Nutzererfahrung mit dem Produkt Suche muss gut sein. Und deshalb halte ich von dem Gerücht nichts. Und ich glaube da nichts dran. An was ich aber glaube, und da muss ich mal tief in meine Vergangenheit zurückgehen, viele von euch wissen nämlich gar nicht, dass ich früher mich vor etwa 15 Jahren mich doch sehr intensiv mit Google Ads auseinandergesetzt habe und nicht mit SEO. Und ich habe mich irgendwann da 2013, 2014 davon verabschiedet, weil Google im Ads-Bereich immer mehr zur Blackbox geworden ist. Du konntest nicht mehr. Die haben die Exact-Match-Keyword-Optionen aufgelöst. Der Traffic ließ sich oder der Traffic-Einkauf ließ sich immer schlechter steuern. Kann dein Kollege Martin ein Lied von singen.
Ja.
Es wird immer mehr Blackbox, immer mehr KI angeblich gesteuert. Und man müsste ja gar nichts mehr machen, müsste nur das Geld reinschmeißen und Google macht alles. Und damit haben sie natürlich einen Hebel übernommen, indem sie im Hintergrund einfach die an den Qualitätsfaktoren oder an den Algorithmen einfach nur einen Knopf drücken und dann die Klickpreise automatisch erhöhen können, zum Beispiel, wenn es gerade der Revenue Report benötigt oder eventuell die Zahlen im letzten Quartal schlecht waren und der Aktienkurs deswegen runtergegangen ist und die im neuen Quartal, im aktuellen Quartal die Earnings halt ein bisschen besser aussehen. Also da glaube ich schon eher dran, dass Google da einen ganz großen Hebel hat, ohne dass jemand etwas mitbekommt, einfach mal an den Klickpreisen rumzuspielen und damit die Earnings maßgeblich zu beeinflussen. Das Gerücht halte ich für wahrscheinlicher als das, was du gerade erzählt hast.
Und gleichwohl muss man sagen, dieses Thema Qualität der Suchergebnisse zieht sich ja so ein bisschen durch die letzten Monate durch. Ne? Also dass ständig irgendjemand behauptet, ob durch Studie oder einfach nur durch Beobachtung, dass die Qualität dramatisch nach unten gegangen ist. Oder auch das mit Reddit gab es ja Gerüchte, da warum haben die auf einmal so eine Sichtbarkeit und so.
Darf ich ranten?
Dafür bist du eigentlich streng genommen hier. Also ich die Fakten und du den Rant. So.
Also,
Good Cop, Bad Cop.
Ne? Dieses ganze Thema wurde getrieben von 1 bis 2 Protagonisten da draußen, die damit auch ziemlich viel Reichweite bekommen haben und in den Medien ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben und da so als Staffel, als, wie heißt das, als Vorwegläufer für das Google-Bashing quasi standen. Wenn man sich die Suchanfragen anguckt, die aufgrund dessen diese Aussagen oder diese Behauptungen aufgestellt wurden, dann waren das Suchbegriffe, die wahrscheinlich im Monat nicht mal 10 Leute suchen. Also es waren sehr longtailige, teilweise abstruse Suchbegriffe, die da eingegeben wurden, wo dann bemerkt wurde, okay, hier stimmt was nicht. Also extremst longtail, extremst nischig. Also Beispiele, wo fast nur sehr wenige Suchmaschinennutzer Berührung mit haben werden. Ich habe mir jetzt nichts über den Weg gelaufen, wo ein hochvolumiges Keyword dafür rangezogen wurde, ein schlechtes Suchergebnis darzustellen. Aber waren immer diese komischen Suchanfragen, die wahnsinnig longtailig waren und da dann irgendwie Reddit oben gerankt hat oder da irgendwas im Your Money, Your Life-Bereich irgendwie auch aus Reddit oder aus Quora oder so kam. Also ich halte das für einen für einen völlig überzogenen Rant und wieder so eine Story, die durch den Medienwald getrieben wird. Wieder dieses Sensationsding, ne? Da haben sich wieder alle draufgestürzt, weil ein, zwei Personen in der Branche da die ganze Zeit jeden Tag darüber berichten und drüber schreiben und complainen und sich aufregen und alle sind wieder, schreien wieder auf und die Hühner sind wieder am Gackern. Da sind wir wieder bei den Hühnern.
Ja. Was ich vielleicht auch noch immer spannend finde, ist, Google dreht natürlich an den Algorithmen oder versuchen, gerade so Reddit oder insgesamt Foren werden ja im Moment etwas stärker nach vorne gespült oder insgesamt dieses ganze Thema Perspectives, also persönliche Erfahrungen nach vorne zu spülen. Google schraubt ja an solchen Sachen und natürlich ist es dann so, dass manche Websites vielleicht auch natürlich weniger Traffic kriegen, aber nicht, weil es jetzt gegen diese Seiten geht oder weil man die Qualität der Suchergebnisse verringern möchte, sondern weil natürlich hinter jeder Suchmaschine steckt ja auch irgendwie eine Doktrin oder steckt irgendwie eine Annahme davon, was einfach ein gutes Suchergebnis ist. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass es eben das richtige und das optimale Suchergebnis gar nicht gibt. Ich glaube schon, dass Google das sehr genau monitort, wie zufrieden die Leute mit den Suchergebnissen sind und kann mir auch vorstellen, dass diese Forenvorliebe vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückgedreht wird, weil auch da ist natürlich die Qualität der Ergebnisse nicht immer so wahnsinnig berauschend.
Ich habe da noch eine andere wilde These.
Noch eine?
Ja, ich möchte dieses Retrieval Augmented Generation, was ich vorhin angesprochen habe, noch mal ansprechen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Google die SGI gerade trainiert, unter anderem auch mit rankenden Suchergebnissen, also diese Mischung aus Information Retrieval und LLMs und Google für sich erkannt hat, sie wollen gerne auch Reddit oder eben User-Generated Content stark einbeziehen in das Trainieren dieser LLMs. Und das passiert ja alles voll automatisiert. Und wenn diese Kombination aus rankenden Dokumenten und sie wollen UGC, also User-Generated Content, auch beim Trainieren mit dabei haben und beim Aussteuern der SGI, dass sie jetzt gerade, vielleicht weil ein SGI-Rollout vor der Tür steht, gerade eifrig die SGI oder die LLMs, die dahinter liegen, mit User-Generated Content unter anderem aus Reddit füttern wollen, passen Sie gerade den Ranking-Algo an, dass das immer eben die Reddits und Co. im Relevant-Set für die Trainingsdaten mit drin sind. Und nachher, wenn Sie genug trainiert haben, nehmen Sie da die Gewichtung wieder raus. Das ist meine wilde These.
Okay, werden wir sehen. Ne?
Habe ich so noch nie irgendwo gehört oder gesehen, gehört, aber jetzt war es so einfach so ein Gedanke.
Womit wir jetzt eigentlich ja gut an dich überleiten könnten für das fünfte Thema und also fünfte und letzte Thema für heute. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber genau, du hattest noch ein Thema mitgebracht.
Ich hatte das Thema, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Das ist ein gesellschaftliches Thema. Das kann man auf alles irgendwie anwenden, besonders auf Politiker zum Beispiel oder aber auch auf verschiedene Protagonisten, die mal das ja das erzählen und das ja das erzählen, was dann teilweise auch konträr sein kann. Und irgendwie ist es salonfähig, dass man das eine Jahr das behaupten kann, das andere genau das Gegenteilige behaupten kann. Und was ich letztes Jahr erzählt habe, ist eigentlich völlig egal, weil es passte gerade. Das war gerade halt meine Meinung. Und dieses Jahr habe ich halt wieder eine andere Meinung. Ich bin absolut dafür, dass man Meinungen ändern kann. Ich finde es aber mit Blick auf die Kredibilität, wenn ich zumindest Menschen beobachte und eben dann mir deren Meinung wichtig ist, dass ich schon erwarte, dass man sich auch zumindest darauf verweist, dass man sich geirrt hat und dass man jetzt eine andere Meinung hat. Aber dass irgendwie das Gefühl, man kann halt jedes Jahr irgendwie von einem Baum zum nächsten springen und die Bäume können komplett gegensätzlich sein. Und das finde ich gerade irgendwie. Das ist schon ein Thema, was mich länger begleitet irgendwie, wo das geht bei der, wie gesagt, bei Politikern los, aber findet man auch zum Beispiel in unserer Branche, findet man überall, ist es gesellschaftsübergreifend. Wie siehst du das? Ist das eine Sache, die dich beschäftigt? Stört dich das oder sagst du, pff, ist mir doch egal, was der letztes Jahr erzählt hat und dieses Jahr erzählt?
Nein, das stört mich schon. Ich warte doch immer noch auf so ein paar Protagonisten, die zum Beispiel sagen, dass Voice Search jetzt irgendwie doch nicht so cool war. ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber diese ganzen Themen hatten wir ja. Und ich glaube, ich finde es an dem Punkt schade, weil es gibt einfach eine bestimmte Art von Menschen, die, glaube ich, immer die so komplett ins Positive reinschätzen, was manche Entwicklungen angeht. Und es gibt dann eher so mich, der immer so leicht mit angezogener Handbremse agiert oder sagt, ja, mal abwarten, wird sich sicherlich auswirken, aber jetzt vielleicht nicht, dass morgen irgendwie alles neu erfunden wird. Und dann finde ich es aber trotzdem immer schade, dass dann trotzdem manche Protagonisten, die sehr lauthals schreien, dass sich alles ändern wird, dann trotzdem medientechnisch natürlich besser ankommen, weil das ist mir auch klar, dass auch die Medien müssen Auflage machen und also dieses grundsätzliche Verhalten, das kommt ja irgendwo her, nämlich es gibt einen Bedarf dafür, ich kann mich hier hinstellen und sagen, Google macht morgen zu, weil OpenAI bringt seine Suchmaschine raus und keiner braucht mehr Google und irgendeiner wird es drucken. Das wäre allerdings absolut nicht korrekt, weil einfach Menschen viel langsamer agieren und viel schlauer agieren, als man es ihnen manchmal unterstellt.
Man findet das übrigens auch, und dann fällt mir wie noch ein Beispiel ein aus der Börse, aus der Finanzwelt. Kennst du diesen Michael Burry?
Ja,
Michael Burry, wo es den Film gab, der den Big Short vorausgesagt hat vor der Finanzkrise 2008. Der ist immer noch kredibil, obwohl das sein einziger Glückstreffer war, den er bisher geschossen hat. Der hat in den letzten Jahren sich jedes Mal lag der daneben. Und er wird trotzdem immer noch zitiert, weil er einmal vor 15 Jahren einen Glückstreffer gelandet hat und sonst eigentlich immer falsch lag. Und das ist auch so ein typisches Beispiel, so, weißt du, weil was du gerade gesagt hast. Also, dass du aber auch die Kredibilität und Vertrauenswürdigkeit eines Menschen, weil er einmal mit seinem Rumschreierei richtig lag, dass ihm nicht schadet, wenn er dann 10-mal falsch lag und auch nicht zugibt, dass er falsch lag oder zumindest eingesteht, dass er falsch lag.
Ja gut, aber da gibt es ja ein paar Kollegen, auch einen Elon Musk, der in bestimmten Kreisen sehr, sehr hoch angesehen wird. Und natürlich muss ich meinen Hut ziehen vor seiner bislang erreichten Lebensleistung. Er hat aber auch wahnsinnig viel in den Sand gesetzt, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und hat auch viele Sachen, die er halt sehr großkotzig rausgehauen hat, hat er dann auch nicht kassiert, sondern es war einfach so, habe ich mal gesagt, aber muss ich auch nicht mehr zurücknehmen oder sagen, dass ich falsch lag oder irgendwas. Das stört mich schon, aber ich glaube einfach nur, weil es mir nicht entspricht oder ich möchte so nicht arbeiten. Ich hoffe zumindest, dass wir beide da insgesamt ein bisschen transparenter sind. Und ich habe zumindest an einigen Stellen darauf hingewiesen, wenn es Vorhersagen gab, die ich mal gegeben habe, die einfach auch komplett für die Tonne waren.
Hatte ich auch. Ich habe letztens, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wo ich es gesagt habe, dass ich mich geirrt habe. Aber den Nutzersignalen, genau. Ich habe ja vor 5 Jahren Nutzersignale, Google, war ich sehr Google-treu und habe gesagt, Google sagt, habe überall Google-Quellen zitiert, wo sie gesagt haben, nee, Nutzersignale sind kein Ranking-Signal. Und das habe ich jetzt auch spätestens nach dem Antitrust-Trial für mich, aber auch schon vorher, als ich meine Testreihen da gemacht habe und so. Aber ich habe es auch dann letztens wirklich mal eingestanden und habe gesagt, ey, ich lag da halt einfach, war da einfach zu Google-gläubig irgendwie und habe da zu viel geglaubt und habe da auch, muss mich da revidieren. Und das gebe ich dann auch gerne offen zu. Und das finde ich, gehört zu den Eiern in der Hose dazu. Also wenn ich die Eier habe, mit irgendeiner Steinthese rauszugehen, dann muss ich auch die Eier haben, nachher zu sagen, ey, ja, lag ich halt falsch. Ist ja auch nicht schlimm.
Ja. Ja, stimmt. Und ich glaube, wir können alle noch etwas besser darin werden, auch immer wieder zu betonen, das sind nur Vorhersagen. Das ist, also häufig haben diese Sätze keinen Konjunktiv drin, sondern sind einfach nur, ja, das und das wird passieren. Ich glaube, da können wir alle etwas besser drin werden, immer noch mal klar zu machen, irgendwie, es kann so passieren, aber es muss nicht so passieren. Und ja. Okay, fühlt sich gerade so ein bisschen wie das Ende an, muss ich sagen.
Ja, ist es. Es war mir wieder ein Vergnügen, Markus. Ich hoffe, wir konnten die Zuhörer und Zuhörerinnen wieder mitnehmen, bis zum Ende beibehalten. Ja. Bewertet uns, folgt uns, abonniert uns, das macht uns die Arbeit, dann macht uns die Arbeit doppelt so viel Freude. Genau, und an der Stelle sind wir raus. Jo. Ciao.
Bis nächstes Mal. Tschö.
OM-Kaffee, der Online-Marketing-Real-Talk mit Markus Hübner und Olaf Koch. OM-Kaffee. Let's get ready to rumble! OM-Kaffee.